Hallo, ihr Lieben da draußen. Der Bern ist wieder in der Plauderecke und hat wieder einen ganz besonderen Gast, auf den ich schon lange warte und ich mich ganz, ganz, ganz besonders freue. Ihr kennt ihn schon ein bisschen, er war auch schon mal in dem Podcast, ist schon mal vorgestellt worden, der liebe Carsten Pohl.
Hallo Bern. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich auch in der Reihe deines schönen Geplauders mit dabei sein darf und dass du mich eingeladen hast. Ja. Dankeschön.
Ja, der Carsten, einer der nettesten Menschen, die ich so kenne, immer freundlich, immer gut drauf. Und auch einer der engagiertesten in der ganzen Szene, ne? So für die ganze Fantastik, was du da schon alles gemacht hast und getan hast, das ist ja einfach auch unglaublich. Ja? Du bist ja in tausend Welten unterwegs, ne? Das hat ja der Gerd damals schon, ja. Der hatte ja tausend Sasa genannt.
Genau,
ne?
Das hat der Laden irgendwie, glaube ich, mit begleitet bis jetzt bei mir immer. Ich habe so ein bisschen Verschiebungen meiner Hobbys, aber ich habe immer was da gehabt und immer auch das mit befeuert oder inspiriert und es ist einfach toll. Also
Wie sind denn deine Anfänge? Wie bist du denn in den Laden gekommen?
Ich komme aus Magdeidenfeld, also kleinerer Ort, 30 Kilometer von hier, und da hat ich angefangen mit Rollenspiel, mit dem Schwarzen Auge. Das gab es da in einem Kaufhaus. Tatsächlich damals, in dem 10.000-Seelen-Nest gab es im Kaufhaus das Schwarze Auge. Und dann hat irgendjemand mal erzählt, dass es einen Laden gäbe in Würzburg, der da noch ganz, ganz viel hat und alle lieferbaren Produkte auf Lade und von allen anderen Rollenspielen auch und darüber hinaus noch Science Fiction, Fantasy und Comics hätte. Und da haben wir immer gedacht, das ist so eine Story, die man sich als Jugendliche untereinander erzählt, also so wie so eine Urban Legend. Und dann bin ich mal mit dem Bus hierher gefahren und das hat mich aus den Socken gehauen, wo ich das dann gesehen habe. Ich konnte es wirklich kaum glauben und ich kann es tatsächlich auch datieren zurück und recherchieren, weil ich weiß, ich hatte mir damals zwei DSA-Boxen gekauft und habe geguckt, welches Datum die hatten, wann die erschienen waren. Und es muss also 1990 wahrscheinlich gewesen sein, wenn ich es richtig erinnere, weil das zwei Boxen waren. Oder habe ich mir erst die eine, die andere gekauft, dann war es 89. Ansonsten wahrscheinlicher ist es, dass es 1990 gewesen war.
Ja, dann haben wir jetzt auch schon die 30 weit überschritten.
Absolut, genau.
Ja, herrlich. Ja, da war der Laden schon ganz schön voll dann auch. Ne? 90 war schon gut was da. Ne? Noch kein Vergleich zu jetzt.
Zu dem, was man gekannt hat damals, mit dem, da war das halt eine riesige Fülle und eine
Auswahl. Ja, klar, man kam ja alle nur vom kleinen Kiosk, was wir da gesehen hatten oder irgendwie in den Kaufhäusern mal und sowas. Ne? Und da war das dann, diese Ballung halt war.
Und der Unterschied natürlich noch mit Leuten wie den Hermke und Gerd und dir dann, die sich halt auch mit der Materie auskennen, mit dem sie handeln. Das hattest du im Kaufhaus oder im Kiosk auch nicht. Das erste
Klar,
und das
die
zweite.
Hatten da so eine Box Schwarze Auge da stehen und hatten die leiseste
was
Ahnung,
das ist, was sie da eigentlich wollte. Verkaufen. Und das zweite halt natürlich, und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen auch die Reihe jetzt, die du machst mit den Kunden, der Nerd Talk und andere Kunden, andere Nerds, andere Fans kennenzulernen und sogar mit denen sich zu befreunden und mit denen gemeinsam was zu machen und so. Ja. Das war halt auch noch die Besonderheit. Die hast du so auch nicht gehabt in der Dichte mit denen. Ja. Die hast du halt hier. Ne?
Das hat der Ralf auch so schön erzählt, wo er dann gesagt hat, er kam sich immer als der volle Außenseiter woanders vor und dann kam er hier und dann war er auch wieder Außenseiter, aber unter Nerds, weil die noch nerdiger waren als er.
Da will ich kurz was dazu, weil muss ich einfach loswerden und sagen, zu der Reihe des Geplauders nämlich. Und das ist für mich was als auch Laden-Fan und Nerd, der hier wirklich seit über 30 Jahren Stammkunde ist, was ganz Besonderes, weil man die Menschen, die anderen Nerds, die man kennt, mit denen man schon oft auch Shop Talk hatte, mehr oder weniger, aber die man kennt, über die trotzdem, über jeden bis jetzt neue Sachen erfahren hat, die ich so nicht wusste.
Ja.
Auch über die Vorlieben hinsichtlich Comics und Romanen und auch sowas, die von sich erzählen. Das finde ich eine so tolle Reihe. Und es ist auch diese Stimmung, die da transportiert, die das Gemeinsame,
dir,
so
das
mit dem angefangen mit der Barbara aus der Neighborhood und dir. Also so tolle Stimmung, die wird aber fortgetragen über die anderen Folgen hinweg.
Ja,
und es ist halt darüber hinaus, dass man wirklich viele tolle Anregungen bekommt.
Das wollen wir ja. Wir wollen ja weiterhin begeistern. Das ist das, was der Hermke begonnen hat. Ja. Dass er auch seine Begeisterung einem so toll vermitteln konnte. Und das
und
ist ja.
Das finde ich in der heutigen Zeit wichtiger denn je durch das Multimedia-Angebot, was wir haben, auch Serien. Und es gibt halt wirklich mittlerweile richtig, richtig viele gute, fantastische Serien.
Natürlich.
Also die hatten wir damals noch nicht. Das ist leichter, das zu konsumieren, aber es ist wertiger vom Erholungswert her auch und vom Erlebnis schöner und nachhaltiger tatsächlich zu lesen. Aber es kostet etwas mehr. Es ist ein gewisses Investment, was man erstmal machen muss an Zeit und auch an Energie. Da hilft natürlich diese Gemeinschaft der anderen Gleichgesinnten, die darüber erzählen, die Tipps geben, die dann hiervon berichten. Jetzt bei mir auch in der Vorbereitung. Ich habe es nicht geschafft, so viel zu lesen, aber ein bisschen was habe ich schon auch wieder gelesen und so. Und natürlich, dass dann auch das Bock dann jetzt durch das, was dadurch angestoßen wurde, durch das Hören der anderen Geplauderfolgen und das eigene jetzt natürlich, das befeuert dann wieder und verstärkt dann wirklich, dass man sich hinsetzt und dann wirklich auch mal stundenlang wieder liest.
Ist mir tatsächlich auch so gegangen, wie ich gehört habe, wie viele Bücher die Caro im Jahr liest, dass die da auf 50, 60
Wahnsinn,
Bücher kommt.
Ja.
Da ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen. Jetzt habe ich aber auch richtig angezogen. Ich muss mal schauen, was ich so wegbringe.
Tolles Vorbild. Ich meine, da brauchen wir gerade auch einen Horst reden oder so. Das ist was Realistisches, wo man vielleicht mal so ein bisschen hinkommen kann oder so.
Ja, es gibt natürlich auch unterschiedliche Lesetechniken.
Genau.
Und der Gerd liest tatsächlich nochmal mehr, weil er vieles aber auch so testliest, schnell liest. Mhm. Der hat sich ja dann auch so eine Schnelllesetechnik beigebracht für manche Sachen und sowas. Ja. Also das ist natürlich nochmal anders, aber da hat es dann auch nochmal den beruflichen Aspekt. Carsten, wir verplappern.
Geplauder.
Jetzt geh mal in deine Sachen rein. Willst du mit den Comics oder den Büchern anfangen?
Wie du magst, mit dem. Vielleicht die Romane mal.
Mit dem. Dann fangen wir doch mit den Romanen an, lieber Carsten.
Ich habe wirklich viele Sachen, die ich auch gut finde, auch natürlich die andere vorgestellt haben. Da war zum Beispiel der lange Weg zu einem kleinen sonnigen Planeten, hat, glaube ich, der Ralf gesagt, der Weg des Richters war dabei, Jurassic Park, glaube ich, war Caro, Blumen für Algernon, was du, Harry Dresden wurde gesagt, Chronix Eiseren Druiden, also das sind alles Sachen auch gewesen, die ich hätte auch vorstellen können. Ich habe überlegt, ich nehme ja drei Sachen plus eins jeweils, die bis jetzt noch nicht so gesagt wurden. Außergewöhnlich war für mich als Leseerfahrung von China Meville, es sind eigentlich zwei Romane, Die Falter, den habe ich hier dabei, und Der Weber läuft unter dem englischen Titel, gab eine spätere Auflage, der hat nämlich dann diesen Namen Perdido Street Station und ist nach einem zentralen Handlungsort, so eine Straßenbahnstation in dieser Stadt, in der das spielt, ist es angesiedelt. Das ist schwierig zu beschreiben, um was da geht. Das ist nämlich ein Roman, der so zwischen Science Fiction und Fantasy angesiedelt ist. Der hat eine ganz besondere blumige Sprache, der hat zwischendurch immer so Ich-Erzähler-Passagen, das ist ganz besonders blumig geschrieben, dann ist es wieder normal erzählt, eher so ein bisschen autorikal in der dritten Person. Besonderheit ist, das ist übersetzt von Eva Bauche-Eppers.
Mhm.
Und ihr habt schon die Weizsäcker-Trilogie plus Fortsetzungen noch auch schon erwähnt. Und ich weiß immer noch, der Hermke hat immer auch geschwärmt von dieser Übersetzerin und hat immer gesagt, diese Bracken, das müssen irgendwie so bestimmte Hunde gewesen sein. Ich weiß immer noch, wie diesen Bracken aus der Weizsäcker-Trilogie vorgeschwärmt hat. Und die wurde eben auch übersetzt von der Eva Bauche-Eppers. Wirklich eine tolle Übersetzerin.
Ich kann dir auch noch ein Zitat sagen, das der Hermke aus Falter und Weber immer zitiert hat. Nämlich, der Fluss suppte über die Ufer.
Ach schön, ja, okay.
Wo man sich richtig vorstellen kann, wie diese träge, flüssige Masse so hinüberschwappt. Ja. Und er hat die natürlich sehr geliebt, die Eva Bauche-Eppers als Übersetzung, und hat diesen Roman sehr, sehr empfohlen.
Ich habe den auch tatsächlich über einen Freund empfohlen bekommen. Der hat es
gar nicht
aber
vom Hermke?
Über den Hermke. Der hat es aber,
der
nein, der Freund hat es von Hermke empfohlen bekommen. Mhm. Und so war das bei mir. Der hat es dann gelesen und dann haben wir uns getroffen und sagen, was liest denn da oder so. Und war der Stefan unter, und dann sind wir auch drauf. Und Volker hat dann auch gelesen mit denen.
Ja, ganz tolle
Sache. Das ist wirklich was, wo ich ja wieder mein Reread machen will. Ja, deshalb Perdido Street Station hat es bei mir in die Top 3 geschafft.
Ja, geile Sache. Bin ich bei dir? Deine Nummer 2.
Ja, in dem Fall, ich glaube, ist es tatsächlich so eine Hierarchie.
Du, wir stellen die alle auf dieselbe Ebene,
genau,
Carsten.
Genau,
du musst
genau.
Sie nicht hierarchisch machen.
Nein, aber da würde ich es vielleicht so machen, jetzt als Cthulhu-Rollenspieler, und ich schreibe ja auch für das Rollenspiel, muss ich irgendwas von Lovecraft bringen. Und für mich ist es die Berge des Wahnsinns. Es ist nicht Cthulhus Ruf, es ist auch nicht Schatten über Innsmouth, und es ist auch nicht Die Farbe aus dem All, habe ich neulich wieder gelesen, hochgelobt, sehr, sehr gut. Es ist die Berge des Wahnsinns von ihm. Er beschreibt da in der Ich-Erzähler-Perspektive eine Expedition in die Antarktis, wo die dann Berge entdecken, die über 10.000 Meter hoch sind. Also das war mir noch so in Erinnerung. Mhm. Auf unserer Erde. Also es ist unsere Erde, und trotzdem schafft er das, da so einen neuen Schauplatz zu machen. Mhm. Ist in den 20er Jahren angesiedelt, wo er auch gelebt hat, der Lovecraft, und erzählt von einer Kultur, die vor den Menschen gelebt hat. Das sind weiterentwickelte Wesen, und das ist immer so die Thematik auch bei den Cthulhu-Geschichten, zu diesem Cthulhu-Mythos, wo eben auch die Berge des Wahnsinns dazugehört, dass die Menschen halt einfach, wird auch als der kosmische Horror bezeichnet, die sind nichtig, die sind so unwesentlich für diese höher entwickelten Wesen, und diese Menschenexpedition entdeckt Spuren von diesen Wesen, und ich finde, deshalb ist es auch für mich so besonders, die Geschichte, dass die am Ende dann diese Entdeckung machen, dann, was nochmal die ganze Geschichte der Menschheit umschreibt oder zeigt, wie bedeutungslos die Menschheit ist, hier wirklich sehr, sehr gut aufgeschrieben. Witzigerweise zum Rollenspiel gibt es eine Kampagne, die eine neue Expedition spielt, vor der der Erzähler am Ende des Berge des Wahnsinns warnt. Und diese neue Expedition gibt es als Rollenspielkampagne. Also mittlerweile auch auf Deutsch schon erschienen und wieder in einer Neuauflage auch mit dem. Ist witzig, könnte man sozusagen das nehmen als Handout im Rollenspiel, die Berge des Wahnsinns von Howard Phillips Lovecraft.
Zeitlos gut, die Lovecraft-Sachen, die verkaufen sich auch immer wieder noch gut. Gibt auch zum Glück schöne Neuauflagen, schöne Editionen vom Festa Verlag. Ja, der Cthulhu-Mythos ist tatsächlich ungebrochen und in verschiedenen Ausprägungen bei uns zu finden als Rollenspiel, als Manga, ja, als Romane und so weiter, ja. Ich mach mal wegen Dampf.
Genau, gerne. Wir kommen zu Platz 1.
Yay.
Und das ist tatsächlich jetzt ein deutscher Autor, der auch schon im Laden war, mehrfach gelesen hat für den Laden, zuletzt auch beim 42-jährigen Jubiläum war er hier, ist der Tom Finn, und das ist auch mein Lieblingsroman von Tom Finn, der Weiße Schrecken, Schrecken. Und ich habe hier mitgebracht eine Neuauflage, also ich denke, er hätte auch in der ursprünglichen Taschenbuchausgabe es bei mir in die Top 3 geschafft, aber diese Neuauflage ist definitiv in der Top 3 und die ist auch an Platz 1 zurecht, weil das eine so tolle Neuauflage ist, eines so tollen Romans. Das ist eine Horrorgeschichte, die auf zwei Zeitebenen erzählt wird. Einmal aus einer Ebene der Jugendlichen und dann aus Ebene von Erwachsenen, die sich dann zurückerinnern. Ähnlich eben wie Stephen Kings Es, und Tom Finn hat auch erzählt darüber, über die Geschichte, nicht, dass er da gesagt hat, jetzt hat er von Stephen King sich inspirieren lassen oder so. Er hat nur gemerkt, er will eine Horrorgeschichte schreiben, mit diesen Jugendlichen als Protagonisten spielt, die aber zu hart wäre, und deshalb braucht man noch diese Erwachsenen-Erzählebene, um das erzählen zu können, was man eigentlich erzählen will im Horror. Und er glaubt dann auch, und das finde ich sehr schlüssig, was er sagt, dass Stephen King genauso auf das gekommen ist, dass er sozusagen auch das über die zwei Ebenen erzählt. Was er gemacht hat, ist eine Geschichte, die ist in Deutschland angesiedelt, die mit diesem Nikolaus Krampus Recht Rupprecht Mythos spielt und den wirklich bis auf die Spitze treibt zu einer so tollen Geschichte, dass man, wenn man das liest, also ich als Rollenspieler, sich auch manchmal wünschen würde, das würde ich als Rollenspielmoment erleben, so gefesselt ist, man sagt, das würde ich jetzt mit anderen teilen gerne und so. Und das Tolle ist, das ist tatsächlich auch ein Rollenspielabenteuer, auf dem es basiert. Der hat ursprünglich ein Rollenspielabenteuer geschrieben und hat das auch gespielt und hat dann dieses Rollenspielabenteuer als Roman geschrieben. Und jetzt in der Neuauflage hat er es auch wirklich gemacht, dass im Anhang das Rollenspielabenteuer auch dabei ist. In einer natürlich überarbeiteten, er sagt sogar in einer besseren Version, also das ursprüngliche Abenteuer, tolle Ausgabe gemacht mit auch Handouts, die drin sind, mit so kleinen Props. Hier zum Beispiel so ein Heiligenbildchen mit einer Karte drin, sowas dabei. Also die sind Ausgabe mit beigelegt, ist eine so, so tolle Ausgabe. Hier ein Rezept zum Beispiel, so ein Kalenderrezept mit einem Himbeerkuchen, das spielt auch eine Rolle mit dem. Das ist also,
da denkt man, das liegt aus Versehen drin, hat jemand sein Lesezeichen vergessen. Genau. Aber die Ausgabe ist wirklich toll und wir haben nur noch wenige Exemplare da, danach ist vergriffen. Es ist nämlich nur eine auf 777 Stück limitierte Ausgabe, die natürlich auch nicht ganz das Schnäppchen ist, aber es ist sehr, sehr hochwertig, ein ganz, ganz tolles Buch. Da müsst ihr schnell zugreifen, wenn ihr da noch eins wollt.
Also, sehr zu empfehlen, ist das Geld wert, weil ich als Sammler würde auch davon ausgehen, dass die Preise, sobald es vergriffen ist, wie es so häufig ist, dann natürlich auch in die Höhe gehen. Das sollte man sich als Geldanlage sich kaufen, aber es ist alleine wert von dem, was es
beinhaltet. Kassengeldanlage musst du aufpassen, da kann man schnell immer verklagt werden. Da musst du mit der BaFin das abstimmen.
Ja, nein, also kauft es und lest es und spielt das Rollenspielabenteuer, weil es echt super ist, solange man noch zugreifen kann. Tolle Neuausgabe von Weißer Schrecken von Tom Finn im Buchheim Verlag erschienen. Super toll.
Super schön.
Und
jawohl.
Burn,
dann Ich habe gesagt drei plus eins. Du Schlingel. Genau.
Ja, ja. Nein, das haben aber andere erlaubt vor mir auch schon gemacht. Alles ich habe mich ja vorbereitet und bin ich nicht der Erste, der es macht.
Es gibt keine festen Regeln. Die einzige Regel ist Begeisterung für Buch.
Genau. Ich hoffe, die habe ich, aber wir kommen nochmal jetzt zu den plus eins. Ist schon erwähnt worden von Dom, Harry Potter.
Nie gehört.
Und ich habe ich habe Harry Potter, mein Lieblingsband dabei, das ist der Gefangene von Azkaban. Mhm. Der dritte Band, in dem, wo es um einen Ausbruch eines Gefangenen Azkaban, den Sirius Black, geht. Der Roman gefällt mir so gut, ich bin ja von Beruf Psychotherapeut. Und
ach, weil das habe ich noch vergessen ganz zu erwähnen. Viele,
alles gut, das lasse ich hier mit einfließen, das kommt später vielleicht auch nochmal, aber hier passt das total gut, weil die Rowling hatte er selbst unter Depression gelitten und hat Harry Potter die ersten Bände so im Café geschrieben. Die war wirklich für die auch Schreibtherapie. Und die hat viele ihrer Erfahrungen in der Depression mit in Harry Potter integriert. Zum Beispiel diese Dementoren, die haben alle positive Energie entziehen, ist eine Personifikation von der Depression.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Hat hier auch Sachen drin, zum Beispiel den Ridiculus-Zauber, dass man sich den Prüfern Unterhosen vorstellt, ist eine verhaltenstherapeutische Technik, die wir auch machen gegen
Angstreduktion. Die kennt man, ne?
Und das die ist hier drin gehört. Mit dem Snape vom Neville, der hat so Angst, Neville Longbottom hat so Angst vor dem Snape und dann stellt er sich den Snape vor in den Kleidern der Oma und dann lacht man drüber. Oder genauso dieses Krafttier, ist das der Patronus-Zauber? Dieses Krafttier, was man sich vorstellt und es ist auch eine psychotherapeutische Technik, kommt aus dem Schamanismus, ist aber rübergenommen worden in Psychotherapie, dass sich das bei Trauma oder als Ressource sich so ein Krafttier vorstellt. Das finde ich so besonders, dass das mit drin ist, das ist alles in diesem Gefangenen von Azkaban mit drin.
Harry Potter ist jetzt lange her, dass ich es gelesen habe. Ich habe es als Hörbuch gelesen vom Rufus Beck und das war auch einer meiner Lieblingsbände auf jeden Fall. Das war ja der erste, wo es dann auch so ein bisschen düsterer wurde.
Genau, ne? Ja, mit den Dementoren ja schon am Anfang, die da angreifen.
Und diese Figuren der Dementoren, die waren mir auch tatsächlich so, insofern, bin ich dabei, wäre jetzt nicht auf meinen Top-Listen, aber ich glaube, der Potter war schon mal bei
vom Dom, genau, der hat es erwähnt. Genau. Und das habe ich nicht den Dreier und der ist ja der Plus 1. Er ist ja nicht in der Top 3, aber ist in der Plus 1 dabei.
Ja, sehr schön. Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, was der Herr Psychologe bei den Comics so rausgefunden hat.
Oder da haben wir beide eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe ja früher Star Trek Comics gelesen. Ich war ja auch in der Star Trek Fanszene.
Ja,
dann mal neben der Rollenspieler war ich in der
Star
Trek Fanszene und dann habe ich mir immer die englischen Star Trek Comics geholt. Die habe ich auch immer gut bekommen bei dir und so im Abo dann. Und du hast mich immer wieder auch motiviert, auch mal was anderes zu lesen. Du hast es auf eine ganz nette Art und Weise gemacht. Du hast gesagt, Carsten, guck doch mal, ist das nicht vielleicht auch was oder so?
Okay.
Also ich finde, du hast da schon auch beigetragen zu mir, da meinen Comic-Horizont zu erweitern, indem du mich immer mal wieder motiviert hast mit was und
super, das
auch angesprochen hast. Ja, deshalb vielleicht, was ich als erstes vorstellen würde, Sin City von Frank Miller. Ich habe mir die Neuausgabe jetzt bei CrossCult in 7 Bänden geholt und ich bin jetzt gerade im 4. Band und lese die mit einer riesen Begeisterung.
Ich finde, die sind auch gut gealtert, kann man immer wieder rauskramen. Ja, das ist so ein geiler Look und so geile, harte Stories.
Ja. Ja.
Das ist echt der Hammer.
Dieses Visuelle ist mir sehr wichtig bei den Comics. Und der ist jetzt vielleicht, sage ich mal, nicht so unbedingt so schön, aber er ist sehr innovativ gezeichnet.
Schön ist was anderes.
Aber er ist so innovativ gezeichnet.
Ja.
Auch sehr viel mit Schwarz und Weiß. Flächen arbeitet. Er erinnert mich ein bisschen an den Mike Mignola. Der ja auch so am Anfang Schwarz-Weiß gezeichnet hat, so mit dem. Ja. Auch sehr kantig, auch Mike Mignola so mit dem. Ja.
Und Effekte. Er erzielt damit ganz,
Wahnsinn,
ganz krasse Effekte. Und dann switcht er auf einmal von positiv zu negativ. Und
das
hat dann wieder einen ganz anderen Effekt und sowas. Also das war wirklich... war und ist innovativ und auch fast unerreicht. Ja.
Ich finde auch die Verfilmung, muss ich sagen, finde ich auch sehr, sehr gut. Also
die ist gelungen,
wirklich sehr gelungen.
Ist wirklich gelungen.
Und wenn man dann den Comic liest und kennt den Film, so ging es mir, ich habe erst den Film gesehen, dann den Comic, man erkennt ja wirklich die Storyboards 1:1 wieder aus dem Comic.
Da hat er wirklich auch sehr stark Wert drauf gelegt, der Frank Miller, dass der Look so bleibt. Ja, Sin City, Frank Miller, weißt du, Frank Miller hatte ich auch bei meinen. Ne? Da hatte ich den Daredevil.
Du hast genau, aber nicht den Sin City.
Nicht den Sin City.
Ne? Vielleicht habe ich ein bisschen überrascht, dass ich auch Frank Miller auspacke. Also wirklich
der. Da bin ich tatsächlich überrascht, aber ich bin natürlich ungemein begeistert.
Schön, nein, also wirklich, ja.
Ja, gut, weiter geht's.
Nummer 2. Ich habe lange, tatsächlich, ich habe mir bei den Comics schwer getan, da so eine Top 3, Top 4 zu finden. Also ich hatte bei den Büchern auch mehr Auswahl. Und dann habe ich überlegt, was ist denn der Comic, den ich am meisten bis jetzt selbst anderen Leuten weiterempfohlen habe? Und das ist Schattenspringer von Daniela Schreiter.
Jetzt bin ich sehr überrascht.
Es gibt 3 Bände. Ich habe auch einen dabei, den 3. Und da gab es auch Auszüge mit dem. Da gab es auch am Gratis-Comic-Tag schon mal vor ein paar Jahren. Das ist eine deutsche Autorin, eine Comic-Künstlerin aus Berlin, die selbst Autistin ist, hat Jura studiert, ist aber Comic-Künstlerin und schreibt eben Comics. Hat, glaube ich, mit Webcomics angefangen. Und hat jetzt vor 10 oder 11 Jahren, 2013 war das, hat die hier autobiografisch ihre Kindheits- und Jugenderlebnisse in den Comics Schattenspringer, also in dem ersten jetzt zumindest, der 3. sind also Interviews zum Beispiel, hat hier die verarbeitet und beschrieben. Und ich finde, das ist so ein toller Comic, der einem so gut verständlich macht, wie Autisten die Welt erleben, mit welchen Schwierigkeiten die umzugehen haben, was typische Merkmale von Autisten vielleicht auch Defizite sind. Das ist eine Entwicklungsstörung, die wirklich natürlich mit Einschränkungen einhergeht. Die hat auch tolle Metaphern drin, also ganz, ganz viele tolle Metaphern, die sie auch schön zeichnerisch umsetzt. Eine ist, dass sie sagt, die Autisten, das ist wie ein Computerspiel. Die einen spielen Computerspiel mit Level easy und die anderen spielen Computerspiel mit den höchsten Schwierigkeitsgrad. Und das ist der Vergleich. Wir sind sozusagen die Nicht-Autisten, die das Computerspiel mit dem leichten Level schaffen, während die das gleiche Spiel spielen mit dem Level Ultraharten und ja da krass. Versuchen, durchs Leben zu kommen, ja.
Ich glaube, das ist jetzt der erste Comic, der hier vorgestellt wurde, den ich tatsächlich nicht kenne. Also kennen tue ich natürlich, habe ihn dir verkauft.
Das freut aber, mich, Bern. Ja.
Aber ich habe den nicht gelesen und das werde ich jetzt aber auf jeden Fall tun. Insofern haben wir schon wieder was geschafft. Also das wird auf jeden Fall.
Ich weiß auch, dass du dich sowieso interessierst, ne? Genau. Ich finde auch, was ihr halt so gut gelungen ist, Daniela Schreiter, das ist natürlich, das waren sicherlich auch vieles, das merkt man ganz deutlich, kann man nicht angenehme Erfahrungen von ihr. Aber wie sie es schafft, das mit Humor, mit ganz viel Humor zu vermitteln und die Welt von ihr, von Autisten, typisch zu zeigen. Wirklich super sehr schön. Zu empfehlen, eine Reihe. Vielleicht noch eine letzte Anekdote. Ich bin ja auch Supervisor für Psychotherapie, also supervidiere andere Therapeuten, die noch ihre Ausbildung machen und da aber schon Patienten behandeln müssen. Die haben auch schon einen universitären Studienabschluss. Und eine meiner Supervisantinnen, die hat auch Prüfung gemacht und die hat das sogar in der Literaturangabe zu dem Prüfungsfall, da muss man die ganze Fachliteratur machen, hat es drin mit dem, ja, weil es wirklich eine Sache ist, die man selbst als Therapeut oder Therapeutin nutzen kann, um die Lebenswirklichkeit, die Welt, die Probleme, die Defizite oder auch die Möglichkeit und auch natürlich für Betroffene oder Angehörige. Und das schreibt auch Daniela Schreiter immer in den sozialen Medien, dass auch viele Betroffene oder Angehörige ihr dann danken dafür,
ja.
zu Recht,
ja,
ja, dass die ja. darauf so das erfahren haben, anderen weitergeben Geil. Können und so. Also
Super.
Wirklich ein würdiger Platz für die Top 3
sofort bestellt von und kommt auf meinen Lesestapel.
Schön. Okay, und dann komme ich, ja, auch ein Comic, den ich schon mehrfach weiterempfohlen habe, nicht so oft wie Schattenspringer auch. Weiß gar nicht, ob du den kennst.
Cliff Barker,
bitte dich. Dann hast du mir empfohlen. Dann habe ich den
das
von
heißt,
dir.
Das heißt, im Original dann, The Yettering and Jack.
Dann habe ich den von ich dir. Dann danke ich dir dafür. Dann muss ich den von dir haben, weil ich weiß nicht, wie ich auf diesen Comic gekommen bin. Dann habe ich hier geholt mir.
Und ich habe das dann, in einer meiner 70 weißen Boxen. Wow. Ich weiß nicht mehr wo.
Generell hast du, glaube ich, vieles, habe ich ja gesagt, dass ich jetzt zum Beispiel auch Sin City lese, ist auch dir zu verdanken, indirekt durch deine Sozialisation für mich in Comics oder dein Vorbild und deine pädagogische Arbeit, die du dann mir geleistet hast. Toller, toller Comic. Ist eine Adaption. Es ist eigentlich eine Kurzgeschichte, die habe ich noch nicht gelesen, in den Büchern des Blutes von Clive Barker. Ja. Und der Steve Niles, der jetzt bekannt geworden ist durch eigene Comic-Reihen, wie zum Beispiel 30 Days of Night.
Ja.
Von einem Illustrator auch, glaube ich, ein Engländer, John Bolton, der einen sehr, sehr variablen Stil hat, was der macht. Der macht ganz verschiedene Sachen. Hier wirklich toll.
Ja, so als Fantasy-Zeichen. Ein bisschen bekannt auch, ja.
Ich muss das kurz vorlesen, den Backcover-Text, den finde ich auch so treffend. Dies ist die Geschichte eines Duells. Auf der einen Seite Jack Polo, Essiggurken-Importeur. Auf der anderen Seite des, und jetzt gucken, ob ich es richtig aussprechen kann, Kuzael, Dämon aus der Hölle. Diese Geschichte, die habe ich auch mehrfach gelesen, die macht mir immer gute Laune.
Ja.
Die ist so gut und das ist so dieses Duell zwischen den beiden und auch das Ende ist der Hammer, finde ich. Also ein so tolles Ende. Und jetzt auch wieder was als Psychotherapeut. Ich sage so, das ist das beste Beispiel für mich, der Jack Polo als Modell für Gelassenheit. C'est la vie, sagt er auch.
Ja.
Also wie man auch die Widrigkeiten des Lebens, die jeder Mensch von uns erfährt, wie man die ertragen kann.
Ja.
Und wie man die sozusagen auch hinnehmen kann und trotzdem sein Leben weitergeht. Was es halt für mich so besonders macht jetzt als Comic, und deshalb habe ich noch, ich will es mal lesen, aber ich bin so ein bisschen vielleicht auch, sag ich mal, ja, ich glaube, die Gefahr besteht, dass ich vielleicht wegen enttäuscht bin, wenn ich die Kurzgeschichte lese, weil dieser Comic, und das sieht man hier auch auf dem Titelbild, was wirklich Grandioses ist, die Illustration von den John Bolton, wie der diesen Dämon und die missmutige Mimik von diesem Dämon zeichnet. Das ist, also ich kann mich da immer
weglachen
Zeichnungen, mit denen.
Die Zeichnungen sind absolut höchstes Niveau in diesem Band. Ja, das ist wirklich grandios, grandios, ja.
Also
ich kann nur plädieren, falls es irgendein Verlagsmensch hört, legt dieses Comic wieder auf.
Kleiner, kurzer Comic, nicht sehr lang, ist für mich wirklich der Comic, den ich zu Recht am meisten gelesen habe, der mich immer wieder wirklich auf gute Laune bringt auch. Und ich danke dir dafür,
Ben. Ein ganz grandioses Bändchen.
Ich danke dir dafür.
Ja, wie gesagt, ich würde gerne noch mehr Leute dafür begeistern können, aber leider haben wir es nicht mehr. Aber das kriegt man bestimmt gebraucht.
Ja, vielleicht haben
wir, was bewegt.
Auch eine gewisse Reichweite vielleicht auch, der Podcast. Genau.
Ja, und der liebe Psychologe, ich sehe da was.
3+1 hatten wir gesagt. Ja. Es gibt noch eine Ergänzung, wieder auch außer Konkurrenz sozusagen.
Noch,
Ihr habt bis jetzt in den Geplauderfolgen 2 Reihen mit Abstand am meisten immer wieder empfohlen.
Ja.
Das eine ist Tim und Struppi und das andere ist Asterix.
Genau. Da hat neulich tatsächlich auch mal jemand gefragt, warum bestimmte Dinge so oft wieder auftauchen im Geplauder. Ja, weil sie einfach so gut sind. Das ist die einzige Antwort, die ich darauf habe. Jetzt erzählen wir aber, mal.
Genau,
aber mal,
jetzt kommen wir zu. Und ich habe einen Asterix, ich habe mich gerade schon verplappert. Ich habe einen Asterix mitgebracht, der noch nicht genannt wurde. Es sind ja viele Einzeltitel genannt worden. Und habe mich gefreut, dass der noch nicht genannt wurde, weil das ist wirklich mein Lieblingscomic von Asterix, Streit um Asterix. Mhm. Was ich hier schon so grandios finde an dem Cover ist, dass das alles so im Grün hinterlegt ist. Weil immer, wenn die Leute sich streiten und wenn die ärgerlich sind, dann werden die Sprechblasen im Comic grün eingefärbt. Aha. Und das finde ich toll gemacht hier, ne, mit denen. Also es geht darum, das gallische Dorf, und Cäsar ist ratlos, wie er den Herr werden kann, den Gallier mit dem Zaubertrank. Und dann kriegt er irgendwie von einem seiner Leute gesagt, ja, da gibt es einen Typen, der ist im Knast und der schafft es immer, dass die Leute sich streiten. Und dann lässt er sich den bringen.
Der Tullius Destructivus.
Du weißt genau, Destructivus, genau. Der hier, guck mal, die Hände sich reibt und sich freut da, wenn sich die anderen streiten. Finde ich so eine geniale psychologische Charakterstudie. Es gibt leider so Menschen, war nicht vielleicht in der extremen Form, aber es gibt es wirklich. Und ich finde es so schön beschrieben mit dem. Ich habe es jetzt wirklich nochmal gelesen für die Aufzeichnung. Es sind gar nicht so viele Szenen, aber die reichen aus, wo der so eben seine intrigante Macht ausspielt und wie er das macht. Tolle, tolle, tolle Geschichte. Ich habe mich auch so wirklich weggeschmissen beim Lesen wieder mit dem. Also finde ich herrlich. Und auch einen letzten Witz, der mir auch so gut gefällt bei diesem Comic, ist die Schlacht am Ende, die Schlacht um das gallische Dorf, wo wirklich so eine Schlachtskizze gemalt ist. Wo hier eine ganze Schlachtskizze im Kleinen detailliert gemalt ist und gezeigt ist, wie die von diesen vier Garnisonen dann jeweils das Dorf angreifen. Das ist, finde ich, Kunst. Ja. Das ist Kunst, sowas hinzukriegen, sowas zu machen mit dem. Absolut. Also danke für die Motivation, dass ich mich traue, Asterix vorzustellen mit dem. Ich habe wirklich auch noch eine Geschichte zu Asterix. Das mit 12, 13 Jahren hatte ich eine Knochenmarksentzündung und musste 8 Wochen im Sommer im Krankenhaus liegen. Aha. 4 Wochen davon im Beckengips. Und mein Vater hat mich jeden Tag besucht und hat mir ganz viel mitgebracht, Comics und immer wieder Asterix, die neuen Asterix-Comics mitgebracht.
Asterix. Vielen Dank, Papa. Auch als Medizin und hat vielleicht schon die Grundlagen fürs Psychologiestudium gelegt.
Ja.
Jetzt muss ich dich noch mal was fragen. Habe ich dir schon mal den zugehörigen Lucky Luke-Band für Psychologen gegeben?
Nee.
Ah, okay.
Aha, da kannst du gerne auch.
Das lassen wir offen, weil den gebe ich dir dann und dann reden wir darüber beim nächsten Mal.
Sehr gerne.
Hast du noch einen Plus? Ich sehe da noch was liegen.
Das war's. Was ich noch habe, ich habe ein Thema, mit dem ich mich momentan so beschäftige und das ist tatsächlich ein Thema, was auch im Podcast angeklungen ist, in mehreren Folgen, ist die Vergänglichkeit unseres Wissens, weil es ging ja jetzt mir auch so. Sachen, die man vor Jahren gelesen hat, das weiß man noch davon. Ja. Wir wissen teilweise wenig davon, weil wir nicht Eideten sind wie der Hermke. Und über dem Hermke seine eidetische Fähigkeit, der sich wirklich fotografisch Details merken kann, das ist so wirklich eine meiner Erinnerungen an Hermke von früher, immer wenn ich komme, der wusste immer, du sagst dem, was du gerade liest, und der konnte dir sofort Details sagen, die du nicht mehr replizieren konntest, wo du es vielleicht vor 1-2 Tagen gelesen hast, erinnerst dich aber in dem Moment, wo er das aktiv abruft und die Details von den Romanen sagt, die du gerade liest, wenn sich an Szenen erinnert. Dieses eidetische Gedächtnis, das wirklich Hermke hat, hat Horst Ilmer sehr schön hier in einem Artikel, war 70-jährige Geburtstag von Hermke, in der Nummer 30 von Fantastisch geschrieben.
Nummer 30 Fantastisch, das Magazin, das wir ja auch jedem sehr ans Herz legen. Mittlerweile bei Band 98, gell?
Ja, bald kratzt an der 100, ne? Kommt bald. Also tolles Magazin, auch von vielen Leuten gemacht, die hier aus der Gegend kommen mit dem, oder? Aus Würzburg.
Da hast du doch auch schon mitgearbeitet.
Ich habe vereinzelt was geschrieben. Wäre auch immer wieder vom Klaus unter anderem und von Horst auch motiviert.
Für die kommende Nummer 100.
Genau, ja, halt genau. Also mal was, oh ja, jetzt sage ich ja was. Nein, also tolles, tolles Magazin.
Und der Artikel
sehr fundiert.
Vom Horst und über Hermke.
Der Artikel vom Horst, ich suche ihn gerade mal, genau.
Ja, ich erinnere mich dran, das gemalte Bild.
Genau, ne?
Und von der Bekannten, von Thomas.
Ja. Also finde ich sehr schön. Und es ist mit dem Eideter, wird da verglichen, der Hermke mit dem Professor Nachtigaller natürlich aus Zamorien mit denen. Und was ich sagen wollte, ist mit der Vergänglichkeit des Wissens, was ich mich nämlich beschäftige mittlerweile, ist, erstens ist es für mich, weil es so ist, natürlich auch die Begründung, Sachen doppelt, dreifach zu lesen, wenn einem was gefallen hat, weil man eh nicht mehr viel weiß und wieder neu entdecken mit Sachen oder so. Und zweitens, und das mache ich jetzt, seit ich mich damit beschäftige mit dem Thema, dass ich mir systematisch in Form eines digitalen Zettelkastens Notizen mache, jetzt auch hier für die Vorbereitung, auch wenn ich was lese, nicht nur jetzt für einen Zweck, das wäre jetzt das Interview hier mit dem, das unsere Geplauder, aber es wäre ja auch für andere Sachen, wenn ich jetzt irgendwie ein Buch lese, was ein Comic lese, ich mache mir Gedanken, auch Anwendungen für Psychotherapie, wenn ich die habe, oder irgendwas für Rollenspiel, ich mache mir kurze Sachen, notiere mir die, auch einen Gedanken, in einer systematischen Form, so einem Zettelkasten mit einer hohen Interkonnektivität, wo ich die wiederfinde.
Das ist ja geil. Genau. Also witzige Duplizität der Ereignisse. Ich habe nämlich auch jetzt beim Lesen wieder angefangen, immer so ein kleines Blöckle dabei zu haben, wo ich mir dann, wenn ich es für wichtig halte, gleich mal eine Notiz dazu mache. Und da eher, um mal dann eine Rezension zu schreiben oder sowas, ja.
Das sind einzelne Zettel, die anklickbar sind hier sozusagen und verschiedene Themen, die hohe Interkonnektivität haben. So eine Art eigenes Wikipedia, was man sich schreiben kann. Aber für einen selbst, Obsidian heißt das Programm, ich habe es in der Hosentasche.
Also was Handy ihr dabei. Jetzt da draußen an den, okay, an den Lautsprecher...
Ich wollte es nur nochmal andeuten.
Was ihr jetzt da draußen an den Lautsprecher nicht gesehen habt, ich habe ein iPad gesehen, auf dem sich bewegende Sterne umherirren und dann hat er auf einen drauf gedrückt und auf einmal war dann eine Liste mit weiterführenden Informationen da. Also ganz abgefahrene Geschichte hier. Ich bin begeistert. Bin sowieso begeistert von deiner Redegewandtheit, deiner Informationsfülle. Carsten, der Gerd wird es schwer haben.
Sorry, Gerd.
Der Gerd wird es schwer haben.
Hat ein Bier bei mir gut. Gerd, du hast ein Bier bei mir gut.
Ein bisschen was wird rausfallen
ja,
müssen.
Ja, natürlich.
Ja, alles sonst wird es zu lang.
Ja, völlig okay. Gerd, schneide, wie du denkst und wie du willst.
Aber ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir. Das war ein super schönes Gespräch. Es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, nämlich spannend, lehrreich, witzig und genauso, wie unser Geplauder sein muss. Ja. Lieber Carsten, vielen Dank.
Danke dir für die Gelegenheit, auch deine Einwürfe, deine Ergänzungen, die mich auch wieder noch, da muss ich noch ein paar Sachen drüber nachdenken, bitte den Lucky Luke Comic zum Beispiel. Also vielen, vielen Dank.
Kriegst du. Toll war's. Dann sagen wir... Ciao und bye bye, euer Bern
und der Carsten.
Ciao, ciao.